ARD. Sprechen wir über Mord. Die Flutkatastrophe im Ahrtal. Warum kommt Johannas Tod nicht vor Gericht? Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und hallo Thomas Fischer, Mr. Strafrecht.
Hallo Herr Schmidt.
Sprechen wir über Mord heißt unsere Sendung und an Tagen wie diesem wissen wir, dass wir unsere Titelfrage mit Sicherheit von Anfang an mit Nein beantworten können. Aber wir haben uns ja nicht ohne Grund das Fragezeichen mit in den Titel genommen, denn auch unterhalb des schwersten aller Delikte gibt es eine Menge strafrechtlichen Besprechungsbedarf. Deswegen möchte ich heute, lieber Thomas Fischer, mit Ihnen den Tod von 135 Menschen besprechen, die ziemlich genau vor 3 Jahren bei der Flutkatastrophe an der Ahr ums Leben gekommen sind. Wer ist strafrechtlich dafür verantwortlich? Diese Frage stellt sich seit fast 3 Jahren bei vielen Betroffenen. Aber seit Mitte April ist klar, aus Sicht der Staatsanwaltschaft Koblenz gibt es niemand, der sich vor Gericht verantworten muss. Es ist eine komplexe Sache und deshalb verzichte ich heute auf Plauderei im Vorfeld. Hören wir rein, worum es geht.
Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt kein Gas. Wer irgendwas zu essen hat, hat Glück.
Wir haben aktuell 116 Tote gefunden und das werden auch noch mehr werden.
Ich war ja gar nicht Teil der technischen Einsatzleitung.
Aber als Landrat schon auch verantwortlich.
Nein, die technische Einsatzleitung ist dafür verantwortlich.
Wir haben nicht die Aufgabe, eine Naturkatastrophe als solche aufzuarbeiten. Auch nicht das Katastrophenschutzsystem in seiner Gesamtheit.
Man will die Akte schließen und möchte einfach halt, dass das Thema Flut vom Tisch ist.
Es fehlen so ein bisschen die richtigen Worte. Es war mehr als eine Jahrhundertflut. Eine entsetzliche Tragödie für die Betroffenen. 135 Menschen starben in den Fluten, die an der Ahr trotz aller Erfahrungen mit Hochwasserlagen jede Dimension sprengte. Die Bilder von schwimmenden Autos, weggespülten Häusern, zerstörten Brücken. Alles völlig unvorstellbar. Doch unvorstellbar war nicht nur diese Naturgewalt. Auch das Verhalten des verantwortlichen Landrates war überaus erstaunlich. Wir haben im SWR und in der ARD viel über diese Katastrophe, über Folgen und Ursachen berichtet und zahlreiche Einzelfälle geschildert. Einen dieser Fälle möchte ich heute zum Anknüpfungspunkt unserer Besprechung machen. Die angehende Konditorin Johanna Ort ertrank in der Nacht der Flut in ihrer Wohnung. Isabel de May fasst uns die Ereignisse aus dem Blickwinkel von Johannas Familie zusammen. Aber deutlich will ich nochmal sagen, das ist nur ein Schicksal von 135 Toten und Tausenden, die große Schäden zu beklagen hatten oder sogar alles Hab und Gut verloren haben.
Die Sturzflut bricht am 14. Juli 2021 gegen 23 Uhr über Bad Neuenahr im Landkreis Ahrweiler herein. Johanna Ort wird in ihrer Erdgeschosswohnung von den Wassermassen vermutlich im Schlaf überrascht. Um 0.28 Uhr ruft die 22-Jährige panisch ihren Vater an. Ihre Eltern machen Urlaub auf Mallorca. Johanna schreit ins Telefon, ihre Wohnung ist überflutet. Die Möbel bewegen sich, die Wohnungstür lässt sich nicht öffnen. Dann bricht die Verbindung ab. Die Eltern versuchen, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um ihr Kind zu retten. Doch wegen der Wassermassen kommt niemand mehr bis zur Wohnung ihrer Tochter. Johannas Eltern fliegen so schnell es geht zurück nach Deutschland. Am 15. Juli stehen sie in der Wohnung ihres Kindes, in der das Wasser bis zu 2,20 Meter hoch gestanden hat. Johannas Handy liegt im Wohnzimmer. Ihre Tochter ist verschwunden. Johannas Leiche wird in einer Tiefgarage neben dem Haus gefunden. Wahrscheinlich hat die Flut sie dorthin gespült. Insgesamt 135 Menschen sterben in jener Nacht im Ahrtal. Die Eltern hatten am 14. Juli immer wieder mit ihrem Kind telefoniert. Gegen 20.15 Uhr berichtete Johanna von einer Lautsprecherdurchsage der Feuerwehr. Sie hat ihren Eltern ein Video mit der Durchsage geschickt. Die Menschen mögen sich möglichst nicht in Kellern, Tiefgaragen und tiefer gelegenen Gebäuden aufhalten. Von Erdgeschosswohnungen ist nicht die Rede. Keine 3 Stunden später kommt es zur Katastrophe. Die Gesamtverantwortung für den Katastrophenschutz im Landkreis Ahrweiler liegt damals bei Landrat Jürgen Pföhler, CDU. Ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann, zugleich Verwaltungsbediensteter, trägt als Chef der technischen Einsatzleitung die Verantwortung für die Koordination der Rettungseinsätze. Die technische Einsatzleitung ist unterbesetzt, hat Funkprobleme und schlechten Handyempfang. Ein realistisches Lagebild hat sie nicht. Der Landrat hat zu seinem Krisenzentrum nur sporadischen Kontakt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wird später feststellen, dass er sich seiner Verantwortung völlig entzieht. Zeugen berichten, dass er mit seinem Hund Gassi geht und seinen Porsche umparkt. Menschen in seiner direkten Nachbarschaft warnt er vor der Flut. Eine systematische und flächendeckende Warnung für all die anderen Menschen in Ahrweiler gibt es nicht. Wer auf seinem Handy die Kattwarn-App installiert hat, bekommt um 19.35 Uhr den Hinweis, sich nicht in Erdgeschosswohnungen aufzuhalten. Die Einsatzleitung erkennt erst gegen 21 Uhr das ganze Ausmaß der Gefahr. Um 22 Uhr beschließt sie, den Katastrophenfall auszurufen. Erst eine gute Stunde später, gegen 23 Uhr, wird die Warnung über die Kattwarn-App verbreitet. Etwa zur selben Zeit erreicht die Flutwelle Bad Neuenahr. Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass die Rettungsmaßnahmen weitgehend chaotisch verlaufen. Im April 2024 stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Landrat und den Leiter des Einsatzzentrums wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen ein. Anklage wird nicht erhoben. Das Ausmaß der Flutkatastrophe sei nicht vorhersehbar gewesen. Der Landrat trage zwar die Verantwortung für schwerwiegende Mängel und etliche Fehler, doch ob ein anderes Vorgehen Johanna und die anderen Menschen tatsächlich gerettet hätte, lasse sich nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen.
Eines noch vorweg. Das Schicksal von Johanna haben wir im SWR in einem eigenen, sehr eindrucksvollen Podcast geschildert. Warum musste Johanna sterben, heißt der Podcast, und Sie finden ihn überall, wo Sie auch uns gefunden haben. Thomas Fischer, wenn Sie einverstanden sind, hören wir erst noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Podcast und gehen dann in die Diskussion.
Handy klingelt, ich erfasse automatisch die Uhrzeit, 0:29.
Das ist Ralf Ort.
Hatte ich nicht mit gerechnet, dass nachts das Handy klingelt. Johanna ist dran und ich höre in der Stimme Panik.
Johanna, das ist Ralfs Tochter.
Sie sagt, Papa, ich stehe hier im Wasser, es ist dunkel und ich kriege die Tür nicht auf.
Der Strom ist ausgefallen und es kommt immer mehr Wasser in Johannas Wohnung.
Dann sage ich ihr, Johanna, beruhige dich erstmal, was ist genau los? Sie sagt, ich kriege die Tür nicht auf. Ich kriege die Tür nicht auf und es ist dunkel und hier bewegen sich schon Möbel.
Ralf hat sein Handy laut gestellt. Johannas Mutter Inka kann jetzt mithören.
Sie sagt das aber nicht. Sie hat eigentlich geschrien. Sie hat panisch geschrien.
Es war Panik. Pure Panik.
Ungefähr anderthalb Minuten dauert dieser Anruf. Dann bricht die Verbindung ab. Es ist das letzte Mal, dass Ralf und Inka Ort mit ihrer Tochter sprechen. Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Da trifft eine unvorstellbare Flut das Ahrtal, meine Heimat. Die Heimat von Familie Ort. Die Heimat tausender Menschen. Und diese Katastrophe, die wird ihr, die wird unser Leben verändern. Für immer.
Mir war nur klar, es müssen mindestens 7-8 Meter sein, weil dort, wo wir waren, gehört kein Wasser hin. Da war auch noch nie Wasser.
Die A hat ihre Unschuld verloren in dieser Nacht, definitiv.
Für uns ist das ein Monster, ganz klar.
Man wusste, man muss jetzt funktionieren. Es gibt keine andere Lösung.
Das übersteigt jeden Horizont. Es gibt nichts, was uns im Lebenslauf sozusagen auf diese Situation vorbereitet hat.
Mein Kollege Marius Reichert hat mit vielen Kolleginnen und Kollegen von SWR und WDR diesen bewegenden Podcast gemacht. Dort können Sie alles über das Schicksal von Johanna nachhören. Wir wollen uns, Thomas Fischer, heute mit den rechtlichen Fragen beschäftigen. Vor allem mit der Frage, warum nach heutigem Stand der Tod von Johanna und 134 weiteren Menschen kein juristisches Nachspiel hat. Fangen wir zum Einstieg vielleicht damit an. Der Straftatbestand, der hier im Raum steht, ist die fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Ich mache das Feld mal ganz grundsätzlich auf. Wann ist der erfüllt? Warum ist das so kompliziert, ihn nachzuweisen?
Im Grundsatz ist es ja nicht kompliziert, das nachzuweisen. Also der Tatbestand der fahrlässigen Tötung, § 222 StGB, setzt voraus, dass durch die Handlung eines Menschen, also eines zu beschuldigenden Täters, ein anderer Mensch zu Tode kommt. Und die Handlung kann entweder ein aktives Tun sein oder ein Unterlassen. Für das Unterlassen ist man nur dann strafrechtlich verantwortlich, wenn man eine sogenannte Garantenpflicht hat, also wenn man rechtlich verpflichtet ist zum Schutz des Lebens des anderen. Das ist nicht bei jedem Mann gegenüber jedem anderen der Fall. Aber wenn eine solche Garantenpflicht besteht, dann kann man sich auch durch Unterlassen der fahrlässigen Tötung schuldig machen. Und der Name sagt ja schon, was es ist. Es ist eine fahrlässige Tötung, das heißt, es ist keine vorsätzliche Tötung. Fahrlässigkeit setzt voraus erstens eine Pflichtverletzung und zweitens eine Fahrlässigkeitsschuld. Also das muss dem Täter möglich, zumutbar gewesen sein zu handeln. Und er muss nicht nur objektiv eine Pflichtverletzung haben, sondern auch subjektiv muss diese Pflichtverletzung durch Fahrlässigkeit, also durch Unachtsamkeit verschiedener Schweregrade, von leichtester Fahrlässigkeit bis zur schweren Fahrlässigkeit, groben Fahrlässigkeit, reicht da im Grundsatz alles aus, muss er diese Tat verursacht haben. Das zweitletzte Wort verursacht zeigt, dass der Tatbestand selbstverständlich auch eine Kausalität voraussetzt. Also durch dessen Handeln oder Nichthandeln des Garantenpflichtigen, in diesem Fall Beschuldigten, muss der Tod eines Menschen herbeigeführt worden sein, eines konkreten Menschen.
Wenn ich jetzt diese Maßstäbe anlege, dann komme ich an ein paar Punkten ja sehr schnell weiter und kann einen Haken dran machen. Der Landrat, wenn wir vielleicht mit ihm anfangen, der wird diese Garantenpflicht ja ganz sicher haben als derjenige, der in dem Landkreis verantwortlich ist für den Katastrophenschutz. Wenn wir uns die Gesamtkonstruktion angucken, dann sagen eigentlich alle, die sich das näher angeguckt haben, der Katastrophenschutz, die Gestaltung der technischen Einsatzleitung, die Pläne, die es im Vorfeld nicht gab, aber hätte geben müssen. Überall da sieht man schwere Verfehlungen, davon redet auch die Staatsanwaltschaft. Und dann kommen wir trotzdem an den Punkt, dass die Staatsanwaltschaft in ihrer Prüfung sagt, trotzdem sehen wir hier nicht, dass der Tod der einzelnen Personen verhinderbar gewesen wäre. Und jetzt mache ich es ein bisschen holzschnittsartig, weil dieses Hochwasser eben derart außergewöhnlich und exorbitant war, dass quasi auch der beste Plan für den Normalfall nicht ausgereicht hätte. Wie gehen wir damit um?
Das akzeptieren wir, ist ein Vorschlag. Also das ist ja nicht weit hergeholt. Zunächst mal muss man ja unterscheiden, sagen wir mal, die allgemeinen Mängel, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf allgemeine Sorglosigkeit und auf Pflichtverletzungen beruhen. Das sind allgemeine Mängel, die bestanden zum Zeitpunkt dieser Unwetterkatastrophe. Die bestanden aber auch schon 3 Jahre vorher, 5 Jahre vorher wahrscheinlich auch schon. Das heißt, es sind allgemeine Schlampigkeiten, die hätten beseitigt werden können. Und dann hätte man einen Katastrophenschutzplan und Vorkehrungen einrichten können, vorhalten können, die den Anforderungen entsprachen, den allgemeinen üblichen Anforderungen an das Ahrtal. Einfach nur zu sagen, der Landrat ist ja verantwortlich, das stimmt natürlich, aber es sind ja auch andere noch verantwortlich. Es ist ja auch die Landesregierung verantwortlich, die Umweltministerin ist verantwortlich, die Ministerpräsidentin ist verantwortlich. Das sind ja alles Stellen, die verantwortlich sind, und irgendwann sitzt da halt ein Bürgermeister oder Landrat. Und der ist halt für seinen Bezirk auch verantwortlich. Aber wahrscheinlich hat ein Regierungspräsidium ja auch das nicht ordentlich überprüft, ob das im Landkreis alles seine Ordnung hat. Und wie es in den anderen Landkreisen, in Rheinland-Pfalz war und Nordrhein-Westfalen, weiß man ja auch nicht ganz genau. Die werden wahrscheinlich einige nicht richtig vorbereitet gewesen sein auf sowas. Und all das kommt zusammen. Das ist die eine Sache. Jetzt kann man aus einem allgemeinen, wie soll ich sagen, Defizit, Organisationsversagen, nicht zwingend schon darauf schließen, nicht zwingend, dass dann ein ganz konkretes Ereignis hätte vermieden werden können, sondern muss man fragen, was wäre denn gewesen, wenn die ihre Pflicht erfüllt hätten? Wenn man natürlich sagen könnte, es war die Pflicht des Landrats, dafür zu sorgen, dass möglichst schnell beim Einsetzen von Starkregen alle Häuser, die niedriger als 8 Meter von der A entfernt sind, also Höhenmeter, geräumt werden. Ich glaube, diese Vorschrift gibt es nirgendwo. Wenn man das vorab organisieren wollte, wäre das ein sehr großer Aufwand. Das ist ja sozusagen der zweite Haken, der die Staatsanwaltschaft an der Sache sieht, im Hinblick auf den Nachweis der Kausalität. Das dritte, was man auch unterscheiden muss, sind dann konkrete Versäumnisse, die der Landrat, dieser Beschuldigte des jetzt eingestellten Verfahrens, unternommen haben soll durch Nichtstun oder durch sehr wenig Tun. Sagen wir mal, das, was ihm subjektiv vorzuwerfen ist, am Tag dieser Katastrophe, das finde ich, ist noch so der nicht so schwierige Tal. Also ich habe auch gelesen, der Porsche-Landrat und geht mit dem Hund spazieren und parkt sein Porsche um, weil er Angst hat, dass er vielleicht Hochwasser in die Garage eindringt. Das sind ja jetzt alles individuelle Entscheidungen. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es ja auch passiert. Also darum geht's ja nicht. Und dass er jetzt höchstpersönlich durch Ahrweiler läuft und überall klingelt und sagt, parkt eure Porsches auch alle um, das kann man jetzt schwerlich im Nachhinein auch noch sagen. Also, und dass er da nur einmal bei der Einsatzleitung, glaube ich, oder ein oder zweimal dann nur mal vorbeigeschaut hat.
Weil der Innenminister kam und weil es einen schönen Fototermin geben sollte mit dem Innenminister.
Ja, aber dieser Landrat ist ja jetzt auch kein, sagen wir mal, ausgebildeter Katastrophenheld aus amerikanischen Filmen, ja, sondern war offenbar doch ein eher etwas unbedarfter Mensch, der vom Katastrophenschutz keine oder fast keine Ahnung hatte. Und wenn der da jetzt mit seinem Krisenstab auch noch rumgebuselt hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht besser geworden. Ist jetzt nicht so, dass er die Lösung in der Tasche hatte und ist dann aber einfach nicht hingegangen.
Aber müsste nicht ein Landrat mittlerer Art und Güte dann dafür sorgen, dass da die Leute sitzen?
Ja, aber dann muss er ja nicht an dem Tag dafür sorgen, sondern er muss ja drei Jahre vorher dafür sorgen. Ja, natürlich. Ich glaube aber nicht, dass er gedacht hat, jetzt setze ich mal da einen hin, der völlig inkompetent ist. Irgend so einen ehrenamtlichen Feuerwehrmann, der von einer unvorstellbaren Jahrhundertkatastrophe völlig überfordert ist. Ja, in den Beiträgen, die wir eingespielt haben, reden wir über unvorstellbare Jahrhundertfluten und so weiter. Niemals hätte man gedacht, dass sowas passiert. Ich war nicht im Ahrtal, ich habe das nicht besichtigt. Ich habe in den 80er Jahren erlebt, eine große Überschwemmung, die im Taubertal stattgefunden hat. Und zwar nicht, weil die Tauber so schrecklich über die Ufer getreten ist, sondern aus Königheim herunter, das ist ein relativ enges Tal, schoss eine Flutwelle nach einem Starkregen, die man, wenn man das nachher besichtigt hat, also wirklich für unvorstellbar halten musste. Ja, das ist ein Bach, der ist vielleicht 1,50 Meter breit und 50 Zentimeter tief. Und wenn man da Wochen später durch dieses Tal gefahren ist, hat man gesehen, dass 6 oder 7 Meter über der Talsohle die Reste noch in den Baumkronen hingen. Ne? Also das war eine, ich will nicht sagen genau dieselbe, aber doch eine ebenfalls vorher nicht vorstellbare Wucht, mit der das da plötzlich runtergeschossen ist und dann nach Tauberbischofsheim rein. Gut, jedenfalls, der Krisenstab war überfordert, hätte anders besetzt sein können oder besetzt sein müssen. Und so weiter. Und der Landrat hat sich an dem Abend dann irgendwie, sagen wir mal, relativ verantwortungslos gezeigt. Auf einer moralischen Ebene. So würde ich es auch sehen. Also, es gab auf der moralischen Ebene natürlich Versagen und es gab Pflichtverletzungen im Vorfeld. Ob sich an dem Tag selbst noch etwas hätte ändern lassen, das glaube ich nicht. Jede Katastrophe, jedes Unglück hat ja eine Ursache. Und natürlich hätte man sagen können, wenn eine rechtzeitige Warnung stattgefunden hätte, also im Unterlauf der A, dann wäre die Flutwelle nicht so überraschend für die untenliegenden Ortschaften im Ahrtal gekommen. All das ist richtig und beruht auf den Versäumnissen im Vorfeld, auf der schlechten Vorbereitung von Katastrophenlagen. Ja, deshalb muss man, denke ich, die aus der Sicht der Staatsanwaltschaft allgemeinen Versäumnisse und Fehler und die moralische Schuld und die politische Verantwortung muss man unterscheiden von einer strafrechtlichen Verantwortung, die jetzt sagt, du Landrat bist schuld an dem Tod der Tochter dieser Familie, die wir vorgestellt haben. Und wenn du anders gehandelt hättest, dann wäre dieser Tod verhindert worden. Das wäre die Voraussetzung für eine Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung. Und da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, das ist zwar möglich, aber um Anklage zu erheben, bedarf es ja einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dass es zur Verurteilung kommt. Man kann ja nicht einfach so Strafklage erheben und dann mal schauen, was rauskommt. Also die Staatsanwaltschaft muss ja das im Prinzip zu Ende prüfen und muss alle Tatbestandsvoraussetzungen prüfen. Und dazu gehört halt auch die Kausalität. Und dann muss sie sagen, auf der Grundlage unserer Erkenntnisse, unserer Ermittlungsergebnisse, ist es hinreichend wahrscheinlich, dass erstens das Gericht das Hauptverfahren eröffnen wird und zweitens, dass es auch zu einer Verurteilung kommt. Und nicht nur zu einer, wie es heute immer heißt, Aufarbeitung. Die Aufarbeitung macht ja ein Untersuchungsausschuss, das im Bericht noch nicht vorliegt. Und dafür ist ja ein Strafverfahren nicht da. Das Strafverfahren prüft Landrat P., wann hast du den Fehler begangen und mit welcher Kausalität hat der Fehler oder die Fehler, die du begangen hast, dazu geführt, dass dieser oder jenes Ergebnis eingetreten ist.
Ich glaube aber, aus meiner Perspektive haben wir unterschiedliche Bereiche, über die wir jetzt unbedingt sprechen müssen. In der Bevölkerung, da kommen so Sätze, Das verstehen wir, glaube ich, auch emotional alle. Ein Anwohner hat gesagt, es würde helfen, wenn jemand verantwortlich wäre. Klar würde das helfen, aber eine Naturgewalt bleibt eine Naturgewalt. Und das bizarre Verhalten des Landrats lädt vielleicht dazu ein, in ihm den Schuldigen zu suchen, aber dadurch wird er es noch nicht. Sondern es muss ja objektiv geprüft werden, bin ich natürlich auch völlig dabei, ob er in den Einzelfällen Schuld auf sich genommen hat. Aber jetzt macht die Staatsanwaltschaft Folgendes, sie prüft das für alle Einzelfälle, sie legt einen sehr, sehr starken, 400, habe ihn hier, 400, mehr als 400 Seiten starken Abschlussbericht vor, der eigentlich auch nicht öffentlich ist, weil die Staatsanwaltschaft sagt, es ist ja ein Ermittlungsverfahren, da sind viele personenbezogene Daten drin, es ist auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden, aber es ist nicht veröffentlicht worden. Vor Ort sagen viele Leute, das ist ja schön und gut, wenn die Staatsanwaltschaft das gründlich macht, aber eigentlich sollte doch ein Gericht diejenige Instanz sein, die sich die Sache anschaut. Klar, Sie haben das angesprochen, der hinreichende Tatverdacht muss da sein, dass jemand vor Gericht kommt. Und die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben das auf alle 135 Fälle einzeln durchgeprüft und sind in allen 135 einzelnen Todesfällen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das jeweils nicht als hinreichend ansehen. Und das ist dann der Punkt, wo viele Leute sagen, da mache ich jetzt aber Fragezeichen rein, weil einzelne Schicksale eben dann doch anders sind als andere, weil manche näher an der A wohnten als andere, einige vielleicht in schicksalhafte Situationen gekommen sind, wo die Argumentation ist, na klar, damit war bei einer Jahrhundertflut nicht zu rechnen. Wenn wir das jetzt aber auf das Schicksal von Johanna Ort nochmal beziehen, da hat die Familie den ganz klaren Eindruck, dass eben genau diese strukturellen Versäumnisse dazu geführt haben, dass ihre Tochter gestorben ist, weil sie ja der Gefahr bewusst war, weil sie ja überlegt hat, wie sie sich idealerweise verhalten sollen, weil sie sich dann nach dem verhalten hat, was in letzter Konsequenz der Landrat und seine Einsatzleitung vorgegeben haben. Da sehe ich so ein bisschen das Problem. Wenn jemand sagt, ich mache jetzt das, was die Feuerwehr mir sagt, die Feuerwehr sagt, was der Krisenstab angewiesen hat und das führt dann dazu, dass die Frau ertrinkt, dann sehe ich die Kausalität doch so nah, dass ich mir zumindest persönlich wünschen würde, da würden Richter drauf gucken und nicht die Exekutive schon sagen, ach nee, ist nicht.
Naja, also da ist natürlich was dran, was Sie sagen. Letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass man sagt, es waren Versäumnisse da und es sind 135 Menschen gestorben. Und wenn der Beschuldigte oder mehrere Beschuldigte für keinen Einzelnen konkret verantwortlich ist, dann ist er für keinen verantwortlich. Das verwehrt natürlich zunächst. Ja. Und das kann ja nur aufgefangen werden dadurch, dass man sagt, selbst wenn die ihre Pflichten erfüllt hätten, dann wäre es nicht ausschließbar. Darum geht es ja immer. Es geht ja auch um den Zweifelssatz. Es muss ja feststehen und nicht nur wahrscheinlich sein oder naheliegen oder so. Selbst dann wäre nicht ausschließbar die Katastrophe mit diesen Folgen ebenfalls eingetreten. Das ist natürlich für die Betroffenen extrem schwierig einzusehen oder gar nicht oder kaum einzusehen, weil die sagen, ja, irgendwer muss doch die Schuld gehabt haben. Und das kann nur dadurch aufgefangen werden, dass halt das Argument ist, diese Katastrophe war in ihrer konkreten Form so gewaltig und so unvorhersehbar, dass auch die Erfüllung der Pflichten nicht dazu geführt hätte, dass die Folgen sicher vermieden worden wären. Denn darum geht es. Sie müssen sicher vermeidbar gewesen sein. Und das hat die Staatsanwaltschaft als nicht gegeben angesehen. Das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das zu beurteilen. In jedem Strafverfahren. Ja, wenn jemand wegen Mordes beschuldigt wird, dann prüft die Staatsanwaltschaft, ob eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass der es war und dass dessen Verhalten zu dem Tod des anderen geführt hat. Dessen Unterlassen beispielsweise dazu geführt hat, dass der andere gestorben ist. Und wenn sie meint, das können wir nicht nachweisen, in dubio, dann erhebt sie halt keine Anklage, sondern stellt das Verfahren ein. Dagegen kann man sich beschweren bei der Generalstaatsanwaltschaft. Das ist ja sicher auch gemacht worden hier von Nebenklägern.
Kommen wir gleich noch drauf, ja.
Und gegen eine Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft kann man ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht durchführen. Spätestens dann, aber nicht vorher. Entscheiden Richter darüber, ob die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen, hinnehmbar ist oder nicht, ob die richtig ist oder nicht. Darüber entscheidet letzten Endes ein Gericht, wenn man das will, und zwar das Oberlandesgericht. Und in einem solchen Klageerzwingungsverfahren könnte noch die Staatsanwaltschaft angewiesen werden, die Anklage zu erheben.
Das Problem scheint mir zu sein, Also vielleicht mal ganz praktisch gesprochen, ich glaube, weiß nicht, ob Sie mir beitreten, aber wahrscheinlich kennen wir doch eine Menge Fälle, wo Staatsanwaltschaften Dinge zu Gericht tragen, wo man als Außenstehender über den hinreichenden Tatverdacht ein bisschen erstaunt ist. Wir kennen Verfahren, die dann, die kann man überhaupt nicht annehmen, schon von vornherein, und wir kennen Freisprüche. Also ich will gar nicht daran rütteln, es ist wichtig, dass eine Staatsanwaltschaft nur Klage erhebt, wenn der hinreichende Tatverdacht in Sichtweite ist. Aber dass er hier eben auf alle 135 Fälle nicht sichtbar ist, damit tue ich mich schwer. Und ich tue mich noch schwerer damit, seit ich mit Rechtsanwalt Christian Hecken gesprochen habe. Er vertritt die Familie von Johanna Orth. Er ist sehr präsent, auch in den Medien, als einer der Nebenklägeranwälte, die sehr dezidiert sagen, dass sie das für falsch halten und die natürlich entsprechend auf einer menschlichen Ebene enttäuscht und auf einer juristischen Ebene es nicht nachvollziehen können, wie diese Entscheidung ausgesehen hat. Ich habe Christian Hecken das gefragt. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz geht.
Als Jurist kann ich sagen, dass ich diese Einstellungsentscheidung vor allem auch in der konkreten Begründung in keinster Weise nachvollziehen kann. Sie enthält teilweise Klamaukbegründungen und ist für mich nicht ansatzweise rechtlich erklärbar. Als Mensch, wenn ich mich hineinversetze in die Hinterbliebenen, würde ich mich hier komplett auf den Arm genommen fühlen. Das muss man leider so sagen.
Jetzt muss man deutlich sagen, Sie sind der Anwalt der Nebenklage. Sie sind Partei in diesem Verfahren. Sie verwenden sehr harte Worte, Klamauk und skurril. Geben Sie uns doch bitte mal eine Vorstellung davon. Es ist ja eine sehr komplizierte Materie, fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Aber was ist für Sie so offenkundig, dass man einfach nicht verstehen kann, dass Sie einfach nicht verstehen können, wie die Staatsanwaltschaft das entschieden hat?
Ja, ich kann ein konkretes Beispiel nennen, und das betrifft diese Hochwassergefahrenkarten. Da ist beispielsweise ausgeführt worden und zugestanden worden, dass die Wohnung in einem Hochwassergefahrenbereich lag. Und dann versucht man dort seitens der Staatsanwaltschaft gekünstelt zu begründen, warum das doch alles nicht relevant gewesen sein soll. Und da sagt man dann, ja, aber diese Wohnung wäre ja nur am äußersten Zipfel dieser Hochwassergefahrenkarte gewesen. Und dort wäre ja nur ein maximaler Wasserstand von einem Meter zu warten gewesen. Und dann sagt man im Weiteren, ja, das hätte dann ja zur Folge, dass da nicht unbedingt eine Evakuierung erforderlich gewesen wäre zur Menschenrettung. Und wenn man sich das mal vorstellt, im Gesamtzusammenhang, also wir haben einen Wasserstand von einem Meter im Worst Case, der zu erwarten ist. Und da sagt eine Staatsanwaltschaft tatsächlich, da sei jetzt keine Evakuierung zur Rettung von Menschenleben erforderlich. Ich meine, wenn man das so sieht, ein Meter Wasser in der Wohnung, da kann man keine Türen mehr öffnen. Da sind Kinder, behinderte Menschen, kranke Menschen völlig hilflos. Und dann stellt sich eine Staatsanwaltschaft in den Begründungen dahin und sagt, da wäre zwingend keine Evakuierung erforderlich. Das ist für mich Klamauk tatsächlich und in keinster Weise nachvollziehbar. Aber das ist nur ein Beispiel jetzt. Es gibt viele andere Punkte, die ich jetzt auch noch nennen könnte.
Es gibt im Schicksal von Johanna Orth viele Punkte, die wir kennen, die wir auch kennen durch den Podcast des SWR und des WDR über ihr Schicksal. Und da spielt ja auch die Tatsache eine Rolle, dass sie selber noch gefilmt hat, wie ein Feuerwehrauto an ihrer Wohnung vorbeifährt, wie es eine Durchsage gibt, wie sie danach mit ihren Eltern telefoniert. Und Sie haben mir das im Vorgespräch schon gesagt, jetzt gibt es auf der einen Seite Ihre Interpretation dieser Abläufe und dann die Bewertung der Staatsanwaltschaft. Vielleicht können Sie uns zu dieser ganz konkreten Situation, Feuerwehrauto warnt, Johanna hat mit ihren Eltern telefoniert, Ihre Interpretation erläutern.
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip geht es ja hier um die Frage, hätten hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Menschenleben gerettet werden können? Und im konkreten Fall ist es halt so gewesen, dass wir sehr genau belegen können anhand eines Videos, dass quasi die rettende Feuerwehr schon vor der Tür stand, nur komplett falsch gewarnt hat. Es gab eine entsprechende Cut-Warnmeldung von 19.30 Uhr ungefähr, die klar gesagt hat, bitte Erdgeschosswohnungen nicht mehr betreten, ihr müsst da raus. Und dann gibt es diese rettende Feuerwehr, so will ich es mal formulieren, die um 20.17 Uhr an der Wohnung entlang fährt. Die verstorbene Tochter, 22 Jahre alt, filmt das Ganze und nimmt klar zur Kenntnis, die Feuerwehr warnt nur davor. Keller zu betreten und in tiefer gelegenes Gelände zu gehen. Und aufgrund dieser Tatsache hält sie dann Rücksprache mit ihren Eltern und die kommen dann halt gemeinsam zu dem Ergebnis, da kann ja nichts passieren, dann kann ich mich schlafen legen. Und auf diese Argumentation, auf diesen konkreten Sachverhalt geht die Staatsanwaltschaft gar nicht ein, sondern thematisiert dann andere Zeitpunkte und sagt dann, ja, es wäre ja nicht klar, was nachts 21 Uhr passiert ist. Es wäre auch nicht klar, warum hier eine entsprechende Cut-Warnmeldung ignoriert worden ist. Und da stellt man sich natürlich schon auch die Frage, ob die Staatsanwaltschaft bereit ist, diesen konkreten Fall zu prüfen in den konkreten Ausführungen. Denn wenn die Staatsanwaltschaft hier ihren Job gemacht hätte, dann hätte die Staatsanwaltschaft zur Kenntnis nehmen müssen, dass auf dem Handy von Johanna Orth gar keine Cut-Warn-App hochgeladen war. Sie konnte gar keine Cut-Warn-Meldung bekommen. Und im Jahre 2021 war es halt auch so, dass die wenigsten Menschen überhaupt diese Cut-Warn-App hatten. Und insofern ist es natürlich auch völlig realitätsfern, überhaupt diesbezüglich irgendwelche Ausführungen zu machen. Und zum Teil widerspricht sich die Staatsanwaltschaft auch selbst. Denn einerseits sagt sie im Rahmen der Pflichtwidrigkeit, dass reine Cut-Warn-Meldung nicht ausreichend gewesen sein. Und andererseits sagt dann die Staatsanwaltschaft bei der Frage der Kausalität, bei der Frage, ob Menschenleben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätten gerettet werden können, sagt sie dann, ja, man weiß ja nicht, warum sie das nicht zur Kenntnis genommen hat. Und die Erklärung ist einfach ganz einfach, denn zum einen hatte sie diese App nicht und zum anderen hat sie auf die Warnung der örtlichen Feuerwehr vertraut, die halt vor Ort war.
Das muss man, glaube ich, klar sagen. Kein Mensch macht den Feuerwehrmännern und Frauen in dieser Nacht einen Vorwurf, die teilweise auch ihr Leben verloren haben, die ihr Letztes gegeben haben, Menschen zu retten. Aber Thomas Fischer, diese Argumente lassen sich doch hören. Wenn wir jetzt wissen, die Vorbereitung auf einen Katastrophenfall war unzureichend. Wenn wir jetzt wissen, da ist der Gestorbenen etwas gesagt worden, was sie nicht in die Lage versetzt hat, sich aus der Gefahr zu bringen. Wenn wir jetzt wissen, dass das Wasser noch viel höher als der 1 Meter, von dem Rechtsanwalt Hecken gesprochen hat, in ihrer Wohnung stand, weil das eben so außergewöhnlich war. Trotzdem spricht alles dafür, Johanna Orth wäre nicht in ihrer Wohnung geblieben, wenn sie die Informationen gehabt hätte, die verfügbar gewesen wären. Und dann sind wir doch zack beim Landrat, zack bei seiner Vorbereitung, eigentlich bei allem drin. Und da
zunächst mal sind wir ja nur bei der Feuerwehr, die da vorm Haus rumgefahren ist. Warum die das nicht zur Kenntnis genommen haben, wenn diese Warnung da war und wenn die Warnung sagte, die Leute sollen sich in höher gelegene Stockwerke begeben, wie es ja gelegentlich ist. Also nochmal zum Anfang zurück. Nicht zwingend, wenn zu erwarten ist, dass Wasser in Erdgeschosswohnungen und Keller eindringt, wird ja stets alles evakuiert, sondern es wird, habe ich jedenfalls schon öfter gehört, dass dann gesagt wird, die Leute sollen möglichst höher gelegene Stockwerke aufsuchen und nicht versuchen, ihre Habseligkeiten aus dem Erdgeschoss noch zu retten und so weiter. Das kommt halt immer auf die konkrete Lage dann an. Also manches, was ich jetzt da gehört habe, lässt sich hören. Es ist ja nicht so, dass es völlig fehlgeleitet wäre, anzunehmen, dass hier die Entscheidung wahrscheinlich auch anders hätte ausfallen können. Aber ich muss schon sagen, ich fühle mich jetzt auch nicht in der Position, dass ich jetzt hier aus dem Studio in Baden-Baden die Entscheidung der Staatsanwaltschaft jetzt im Einzelnen überprüfe und für vertretbar oder nicht vertretbar erkläre. Das ist auch, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Sondern ich glaube, dass es nicht völlig unverständlich ist. Also das, was der Nebenklägervertreter hier sagte, es sei nur Klamauk beispielsweise und sei keine ernsthafte Begründung, sondern sei völlig fernliegend, das würde ich so nicht unterschreiben.
Die Superlative sind ein bisschen hart, aber die Argumente werden ja dadurch nicht falsch.
Nein, auf das Wort Klamauk kommt es mir nicht an, aber kann er sagen, wie er will. Aber zum Beispiel zu sagen, es war mit einem möglichen Höchstwasserstand von 1 Meter zu rechnen. Dann zu sagen, dass sie nicht evakuiert wurde oder dass die Menschen, die in diesem Gefahrenbereich lebten, nicht evakuiert wurden. Das kann man dann sozusagen denen, die dafür verantwortlich sind, nicht zurechnen. Denn bei einem Höchststand von 1 Meter wären die wahrscheinlich nicht ertrunken. Das ist ja nicht von vornherein jetzt völlig fernliegend. Das ist ja nicht eine Schwachsinnserklärung oder gar keine Erklärung. Es ist ja immerhin eine Erklärung. Und die ist ja auch, sagen wir mal, von der Kausalitätsbegründung ist sie ja auch nicht von vornherein jetzt zu verwerfen. Und wenn dann plötzlich statt 1 Meter 6 Meter kommen, in der Tat, dann hätte man halt die Hochwasserbezirke und so weiter hätte man viel größer ausweisen müssen. Das ist schon klar, ne? Aber dann sagen wir, mit einer solchen Katastrophe hat man nie rechnen können. Ja. Noch niemals ist sowas passiert. Und jetzt kommt da plötzlich statt 1 Meter kommen da 6 Meter oder 3 Meter oder 5 Meter. Und da muss man sagen, ja gut, das ist dann alles falsch gelaufen und falsch geplant worden. Und das stimmt ja auch alles. Aber ja, die konkrete Lage ist ja damit noch nicht bewältigt.
Aber mein Punkt ist an dieser Stelle, ich glaube persönlich auch, dass von diesen 135 Toten viele ein Schicksal hatten, das eben durch diese Ungeheuerlichkeit dieser Flutwelle wirklich unabwendbar war. Und da kann man niemand für verantwortlich machen, außer eben dieses extremste Wetterereignis. Dass es aber gleichwohl ja denkbar ist, dass es Einzelschicksale darunter gibt. Und da kennen wir eben diesen Fall von Johanna Orth aus einer Reihe von Faktoren eben in sehr vielen Einzelheiten, unter anderem dadurch, weil sie als junge Frau mit entsprechender Handynutzung und dem engen Kontakt zu ihren Eltern einfach noch sehr viele Informationen geliefert hat, bevor sie dann ertrunken ist, dass ich persönlich, jetzt sag ich mal, hinreichend davon überzeugt bin, dass diese Frau niemals in ihrer Wohnung geblieben wäre und erst recht nicht sich hätte schlafen gelegt, wenn sie auch nur ansatzweise für möglich gehalten hätte, dass sie da in Gefahr ist. Und da muss man gar nicht diese extrem überschlagende Flutwelle nehmen, die dann am Ende kam. Da hätte nach meiner Überzeugung, nach allem, was wir über das Leben von Johanna Orth wissen, schon die Info gereicht, da kann Wasser in deine Wohnung kommen und sie wäre dort weggegangen. Da sehe ich das Problem und da verstehe ich nicht, warum nicht in diesem und möglicherweise einigen anderen ähnlich gelagerten Fällen, dass man da nicht zur Anklagereife kommt. Und wenn Sie mögen, wir können uns dann nochmal einen Moment anhören, was ich mit Christian Hecken besprochen habe, dem Vertreter der Familie Orth, dem Nebenklägeranwalt. Nochmal ganz klar gesagt, natürlich, der ist Partei, der macht das für seine Mandanten und das macht er sehr engagiert und auch rhetorisch sehr geschickt. Wenn ich nochmal Christian Hecken gefragt habe, warum lief das denn in den Ermittlungen seiner Meinung nach so anders, als er zu seiner Bewertung kommt, dann sagt er Folgendes.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Letztlich kann man darüber natürlich nur spekulieren, was da jetzt genau die Beweggründe waren für diese grob falsche Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Wir haben ja auch schon viele Experten gehört, die in aller Öffentlichkeit gesagt haben, diese Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft ist so nicht tragbar. Ich glaube, ein grundsätzliches Problem ist halt in der Tat, dass die Staatsanwaltschaft hier alle Fälle über einen Kamm schert und gar nicht mehr wirklich sich den Einzelfall anschaut. Wir haben eigentlich hier die Aufgabe als Staatsanwaltschaft, sich jeden konkreten Einzelfall anzuschauen.
Aber da muss ich kurz unterbrechen. Es gibt doch für die Tochter ihrer Mandanten eine konkrete Einstellungsverfügung, die, wenn ich es richtig weiß, ein bisschen stärker als 80 Seiten ist. Die beschäftigt sich doch dann nur mit ihr, oder nicht?
Das ist natürlich richtig, aber tatsächlich nicht mit allen konkreten Punkten bei dieser Frage. Also man sieht halt ganz klar, dass klare Punkte hier ignoriert worden sind. Also die Tatsache, dass sie hier vor Ort falsch gewarnt worden ist, das ist in keinster Weise thematisiert worden, sondern es ist immer sehr oberflächlich gehalten. Die ganze Einstellungsentscheidung und die entsprechende Begründung befasst sich mit Aspekten, die nicht einzelfallbezogen sind, sondern die andere Aspekte befassen, aber nicht hier den konkreten Fall. Und das grundsätzliche Problem ist halt auch so ein bisschen strukturell. Also die Staatsanwaltschaft hat sich irgendwann relativ spät entschieden, noch ein Gutachten in Auftrag zu geben, wo man sich die Frage überhaupt stellen kann, steht das überhaupt in Einklang mit den verbindlichen Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren, den sogenannten RIS-BV? Denn da ist es so geregelt, dass eigentlich ein Gutachten nur dann in Auftrag gegeben werden soll, wenn es zur Aufklärung des Sachverhalts unbedingt erforderlich ist. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wenn eine Staatsanwaltschaft über 2 Jahre ermittelt, wie kommt dann eine Staatsanwaltschaft zu der Notwendigkeit, nach über 2 Jahren dann noch ein Gutachten in Auftrag zu geben? Meines Erachtens war zu dem Zeitpunkt schon alles soweit bekannt. Und dann ist halt ein Gutachten dort in Auftrag gegeben worden mit einem relativ zweifelhaften Gutachtenauftrag. Denn im Gutachtenauftrag ist halt schon vorgegeben worden, dass der Gutachter selbst von der Außergewöhnlichkeit des Schadensereignisses auszugehen hat. Und das ist aus meiner Sicht schon relativ unprofessionell, dass man halt im Gutachtenauftrag selbst diese Wertung reinbringt. Und was halt meines Erachtens dann auch unprofessionell ist, ist, dass man dann halt diesen Fall verallgemeinert und man versucht, die Kausalitätsfrage generell zu klären im Hinblick auf alle 135 Tote, die es gegeben hat. Und das kann man nicht machen. Und wenn man dann natürlich das Ergebnis des Gutachtens sieht,
dann ist es natürlich auch eine Folge dessen, dass halt zum einen eine gewisse Wertung reingegeben worden ist im Gutachtenauftrag selbst, dass man von der Außergewöhnlichkeit des Geschehens ausgehen soll. Und zum anderen liegt es halt daran, dass hier nicht differenziert wird zwischen den einzelnen Fällen. Es ist auch im Gutachtenauftrag nie differenziert worden zwischen den einzelnen Fällen oder auch im Gutachten selbst. Es ist nicht gesagt worden, wir haben hier den Fall 1, wir haben hier den Fall 2, wir haben hier den Fall 3, sondern es ist halt generell beurteilt worden, wie die Kausalität zu beurteilen ist. Und dadurch hat man im Endeffekt ein Ergebnis, das völlig verfehlt ist.
Sagt der Vertreter der Nebenklage. Ich will es nochmal klar.
Muss ich gestehen, ich habe noch nie einen Nebenklägervertreter gehört, der gesagt hat, die Entscheidung, das Verfahren einzustellen oder den Beschuldigten freizusprechen, ist völlig richtig aus Sicht der Nebenklage. Das ist ja sein Job. Und wir gehen mir davon aus, dass er auch davon überzeugt ist. Was er hier macht, ist, ich will das gar nicht kritisieren, es ist ja sein gutes Recht und auch seine Mandatspflicht, das zu vertreten. Aber es ist halt ein Gemäkel an Einzelheiten, dass ich so, wie ich es jetzt höre, für nicht überzeugend halte. Also gut, er ist mit der Bewertung eines Beweisergebnisses, nämlich des Gutachtens, durch die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden. Das kommt vor. Ja. Das, was er sagt zur Erforderlichkeit oder Nicht-Erforderlichkeit eines Gutachtens, ist, glaube ich, ist nicht richtig. Die ermittelnden Staatsanwälte haben das in eigener Kompetenz zu entscheiden, ob sie das für erforderlich halten oder nicht. Da kann ja nicht der Nebenkläger oder irgendeine Zeuge oder ein Betroffener jetzt herkommen und sagen, dürft jetzt kein Gutachten erheben, wenn ihr das für erforderlich haltet. Also die haben es halt für erforderlich gehalten, dann ist es halt so. Und dass da was rauskommt, was ihm jetzt nicht gefällt, ist auch sein gutes Recht. Der Staatsanwaltschaft hat es offenbar gereicht, ihre Zweifel zu säen, ob das richtig entschieden ist. Das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, das hier zu sagen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, jetzt den Fall richtig zu lösen und zu sagen, jetzt erheben wir halt Anklage per Rundfunk. Sondern das wird dann die Generalstaatsanwaltschaft entscheiden und gegebenenfalls das Oberlandesgericht. Und dann wird man sehen, ob das vertretbar ist oder nicht. Also ich will auch gar nicht sagen, ich halte das für richtig oder für zwingend. Dazu müsste man diese Ermittlungen, die ja sehr umfangreich waren, im Detail kennen. Ich kann nur sagen, diese Begründung, die die Staatsanwaltschaft gegeben hat, die ist natürlich an den Punkten, die Sie hervorgehoben haben, Herr Schmidt, ist die natürlich angreifbar. Das kann man nicht anders sagen, die kann auch anders ausfallen. Aber ob sie das hätte müssen, das weiß ich nicht. Das will ich auch nicht beurteilen.
Aber
ich sage nur, sie ist nicht von vornherein völlig verfehlt und überhaupt in keiner Weise argumentativ unterstützt. Und es gibt überhaupt keine sinnvollen Gründe für diese Einstellung. Das, glaube ich, ist eine deutliche Übertreibung.
Aber ist das Pudelskern nicht so ein bisschen der dieses nicht so ganz schöne Gefühl, das zumindest ich habe, das aber, glaube ich, auch viele Leute in der Region haben, dass wir bei aller Verehrung für die Staatsanwaltschaft Koblenz, ist ein Organ der Exekutive, und das, was sich viele Leute wünschen würden, ist, dass es ein Gericht zu sehen bekommt. Und natürlich ist die Aufgabe einer Staatsanwaltschaft, die Richtigen zu verfolgen und die Falschen vor einer Verfolgung zu schützen. Trotzdem ist es bei jeder einzelnen Anklageerhebung doch immer eine Abwägung. Stichwort hinreichender Tatverdacht ist ja jetzt schon mehrfach gefallen. Und gerade bei so einem doch zweifelhaften Fall wie dem Tod von Johanna Orth wäre es nicht wünschenswert, wenn es eben Berufsrichter der Judikative sind, die dann am Ende die Entscheidung treffen, ob der Landrat, ob sein technischer Einsatzleiter sich strafbar verhalten hat oder nicht. Und ist es nicht einfach auch in Anbetracht dieser ganzen Dimension, und ich weiß, dass das ein ambivalentes Argument ist, aber trotzdem irgendwie eine unschöne Situation, dass es die Staatsanwaltschaft ist, die sagt, so, hier geht der Weg nicht weiter, ich mache die Straße zu, es wird nicht vor Gericht gehen.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Trotzdem fänden Sie es wahrscheinlich auch überraschend, wenn ich dem jetzt vorbehaltlos zustimmen würde.
Nein, ich lasse mich gerne von Ihnen überraschen.
Ja, da ist was dran. Also kann man ja auch wieder nur hypothetisch drauf antworten letzten Endes. Wenn die Staatsanwaltschaft anklagt und das Landgericht mit derselben Begründung wie jetzt die Staatsanwaltschaft dann freispricht, dann ist ja die Empörung auch groß. Sie wird ja nicht kleiner dadurch. Ja? Dann hören wir ja vom Nebenklägervertreter genau dasselbe. Auch wenn dann statt des leitenden Oberstaatsanwalts der Vorsitzende der Strafkammer die Begründung vorgetragen hat.
Aber nach dieser Tragödie wird man niemals alle Menschen glücklich machen. Aber das hätte aus meiner Perspektive den Vorteil, dass es die Judikative war, die die Entscheidung getroffen hat und nicht die Exekutive. Und es werden trotzdem noch unendliche Wunden bleiben und es werden nie alle zufrieden sein.
Ja, ich bestätige die Plausibilität Ihres Arguments, dass es, wie man so schön sagt, gut wäre, wenn da mal ein Gericht drauf geschaut hätte. Das ist jetzt sehr vage ausgedrückt. Das mag so sein. Es gibt aber zahlreiche Fälle, wo man das auch sagt und wo es umgekehrt läuft. Es gibt auch Fälle, in denen eine Staatsanwaltschaft zum Beispiel sagt, naja, fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, ob das vermeidbar wird oder nicht, das wissen wir jetzt auch nicht. Schicken wir ihm mal einen Strafbefehl. Und wenn er was dagegen hat, kann er Einspruch einlegen. Und ansonsten ist halt rechtskräftig. Das ist ja auch nicht die ganz feine Art. Oder dass ein Staatsanwalt einfach sagt, damit wir nichts zu tun haben, da hebe ich halt mal Anklage. Ja? Sozusagen, da lasse ich mich nicht beschimpfen dafür. Ja? Für mich wird das nicht reichen, aber soll sich die Kamera das angucken. Gibt's ja auch.
Jetzt bin ich mal boshaft, Herr Fischer.
Ich kann das in diesem Einzelfall, Herr Schmidt, einfach nicht bewerten. Sagen wir mal, ich könnte es vielleicht, wenn man mich dazu zwingen würde, aber Sie können mich dazu nicht zwingen. Ich will es nicht bewerten, sondern ich will nur sagen, es gibt Gründe. Wenn ich sagen würde, das ist völlig unvertretbar, die Begründung ist völlig unvertretbar, würde ich das natürlich sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie völlig unvertretbar ist. Aber das ist ja auch nicht die, wie soll ich sagen, das ist auch nicht die Voraussetzung dafür, dass jetzt zum Beispiel die Generalstaatsanwaltschaft sagt, das ist fehlerhaft. Es gibt ja Beurteilungsspielräume bei der Staatsanwaltschaft. Und das sind ja keine naturwissenschaftlichen, wie soll ich sagen, Laborüberprüfungen, ob jetzt hinreichend schon erreicht ist oder gerade noch nicht hinreichend oder ein bisschen mehr als hinreichend, sondern das sind Bewertungen, die dann da sind. Und das kann man bei der Love Parade Parade so entscheiden und bei der Ahrtal-Katastrophe anders entscheiden. Und am Ende kommt vielleicht dasselbe raus.
Natürlich kann ich Sie nicht zwingen, aber ich möchte versuchen, Sie zu locken, wenn Sie sich auf das Gedankenexperiment einlassen. Sie seien der Vorsitzende der Kammer gewesen, zu der es angeklagt worden wäre. Wären Sie denn dann glücklich gewesen über eine so umfangreiche Ermittlung der Staatsanwaltschaft, die zum Ergebnis kommt, Herr Vorsitzender, wir machen Ihnen keine Arbeit?
Ich glaube nicht, dass es auf die Frage meiner Glückseligkeit angekommen wäre. Ich wäre jedenfalls nicht traurig darüber, dass ich dieses Verfahren nicht führen darf. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt als Vorsitzender der zuständigen Strafkammer freudestrahlend auf das Ergebnis der Ermittlungen wartet und sich darauf freut, endlich den Ahrtal-Prozess führen zu dürfen.
Nein.
Also
bei Ihnen nicht.
Bei mir wäre das nicht der Fall gewesen. Also es ist jedenfalls mal, es sind ja alles unernsthafte hypothetische Erwägungen. Also man kann ja genauso gut sagen, da wird die zuständige Kammer aber gesagt haben, wir danken dem Schicksal, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist. Vorerst mal. Ist ja noch nicht entschieden, endgültig. Ja. Wir sind ja noch mittendrin im Beschwerdeverfahren.
Genau, das Beschwerdeverfahren läuft. Für mich ist jetzt nur die dramaturgische Frage für unsere Folge. Ich hätte auch noch aus der sehr langen und sehr ausführlichen und sehr darum bemühten Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Koblenz, die erläutert hat und der es auch wichtig war, es allen Beteiligten über eine große Pressekonferenz gleichzeitig zu erläutern, warum sie so entschieden haben, wie sie entschieden haben. Da hätte ich nochmal die Erläuterung vom leitenden Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler, der nochmal an einem Punkt wirklich, wie ich finde, ganz gut kompakt zusammenfasst, wo er das Problem sieht. Sind Sie einverstanden, dass wir uns das erst anhören und dann über die Beschwerde sprechen? Oder
selbstverständlich.
Gut, dann hören wir uns nochmal den leitenden Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler an, aus der Pressekonferenz zur Erläuterung, warum das Verfahren eingestellt wird.
Das klingt zuerst mal alles schlimm, das mag es auch sein. Aber daraus ergibt sich für sich genommen keine Strafbarkeit. Hätten diese Mängel nicht bestanden, so hätten sicher bessere Rettungsmöglichkeiten bestanden. Ein einwandfreies Organisationssystem hätte die Chance auf Rettung von mehr Menschen erhöht, möglicherweise auch signifikant erhöht. Der Sachverständige hat dies in seinem Gutachten auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Es hätten mit einem besseren System, einer optimaleren Organisation, mehr Menschen gerettet werden können. Aber bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Er sagt nicht, es wären mehr Menschen gerettet worden. Er sagt genau das nicht. Das ist in der Öffentlichkeit teilweise, wenn ich die Medienberichterstattung verfolgt habe, leider in der öffentlichen Diskussion teilweise völlig missverstanden worden. Er sagt explizit, die Chance auf Rettung von mehr Menschen sei mit Sicherheit größer gewesen. Das leuchtet auch ein. Wir sehen das genauso. Er sagt aber nicht, mehr Menschen seien mit Sicherheit gerettet worden. Da sagt er, das weiß er nicht. Und wir wissen es auch nicht. Das muss man genau unterscheiden. Das mag kleinteilig sein angesichts der immensen Konsequenzen, die diese Flut hatte für die Menschen dort. Aber es geht um was Wichtiges. Es geht nämlich um den Gewissheitsgrad, der nötig ist, um jemanden verurteilen zu können. Um jemanden mit der Ultima Ratio des deutschen Rechtssystems belegen zu können. Nämlich einer strafgerichtlichen Verurteilung. Und deswegen sind die Voraussetzungen da so streng. Der Sachverständige spricht von Erfolgswahrscheinlichkeiten und kommt zu dem Ergebnis, unwissenschaftlich ausgedrückt, dass die Komplexität des Naturereignisses so groß und die Möglichkeiten zu reagieren so vielfältig und die denkbaren Auswirkungen von Reaktionsmöglichkeiten so unterschiedlich und zahlreich sein können, dass eine vernünftige und sichere Prognose, was geschehen wäre, wenn schlechterdings nicht seriös möglich ist. Das Ausmaß an Unwägbarkeiten und Unsicherheiten sei einfach zu groß. Und das ist aus unserer Sicht nachvollziehbar. Sie müssen bedenken, es geht bei solchen Wahrscheinlichkeitsprognosen ja wie gesagt nicht darum, ob eine bestimmte Fläche bebaut wird oder ob eine bestimmte Nutzungsplanung oder eine bestimmte generelle Evakuierungsplanung sinnvoll ist. Und es geht letzten Endes darum, ob ein Mensch strafrechtlich verurteilt wird.
Auch das lässt sich ja hören, Thomas Fischer, oder? Das will ich gar nicht bestreiten. Nur der Staatsanwalt spricht die ganze Zeit von Verurteilen. Und im Kern ist doch das, was auch die Erwartung der Bevölkerung ist, doch Anklagen wäre ja schon mal ein Schritt mehr.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Staatsanwalt muss natürlich von Verurteilung sprechen, weil die Anklage ist ja nicht dazu da, damit die Bevölkerung mal sich freut oder beruhigt, sondern die Anklage ist dazu da, um ein Urteil herbeizuführen. Und wenn der Staatsanwalt meint, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Urteil herbeigeführt worden ist, nicht besteht, dann darf er auch keine Anklage erheben, sondern das steht ja in § 170 Absatz 2 drin, da muss er das Verfahren einstellen. Das sind ja zwingende Voraussetzungen. Ja. Es ist keine Ermessensfrage. Es ist möglicherweise eine Beurteilungsfrage, wie man jetzt dieses Gutachten beurteilt. Also ein Beweismittel unter Tausenden, aber offenbar ein sehr wichtiges. Natürlich fällt auch hier auf, was wir vorhin schon angesprochen haben, das, was der leitende Oberstaatsanwalt hier vorträgt, ist ja auch eine Bewertung der Gesamtsituation. Was ich wichtig fand an dem, was er gesagt hat, war der Hinweis auf die komplexen Detailmöglichkeiten. Also man kann nicht einfach nur sagen, die Planung war falsch vor 5 Jahren oder 3 Jahren und deshalb ist dann dieser Mensch jetzt tot. Sondern man muss natürlich, wenn man das nachvollzieht, jetzt im konkreten Einzelfall, muss man natürlich sagen, was wäre gewesen, wenn die Planung richtig gewesen wäre. Und dann kann man nicht einfach unterstellen, dass alles andere, was danach kommt, nach der Planung, die Überprüfung, die Vorsorge, die Logistik, die Entscheidungen des Krisenstabs, die Entscheidungen auf der unteren Ebene, die Entscheidungen der Feuerwehr, die Fahrtrichtung und so weiter, ja. Und alles wäre dann optimal gelaufen. Alles wäre optimal gelaufen. Das kann man ja nicht einfach unterstellen. Sondern man muss halt schauen, das ist, so meint er das, ja. Selbst wenn man an irgendeinem Punkt ansetzt und sagt, diese Entscheidung vor 3 Jahren, diese Planung war unzureichend. Dann weiß man immer noch nicht ganz genau, ob bei einer zureichenden Planung dann jetzt alles so gelaufen wäre. Das ist ein nicht ganz ungefährliches Argument, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, aber es ist jedenfalls mal ein Argument. Was auch richtig ist und jetzt wieder aus der Sicht der Nebenklage zutreffend ist, ist, dass diese zusammenfassende Bewertung, die er gibt im Anschluss an das Sachverständigengutachten, dass die natürlich nur dann ausreicht, wenn die Ursächlichkeit in jedem einzelnen Fall ausgeschlossen werden kann, beziehungsweise nicht unter Anwendung des Zweifelssatzes ausgeschlossen werden kann oder nicht nachweisbar ist. Das heißt, es muss jeder Einzelfall geprüft werden. Und wenn es zum Beispiel eine Variante gibt, in einem Fall würde ja schon reichen, wenn es eine Variante gibt, wo man eine klare Fehlentscheidung, beispielsweise des Landrats, oder eine Fehlplanung des Landrats, ein Fehlverhalten des Krisenstableiters und so weiter feststellen könnte, die dann ohne weitere hypothetische Komplikationen zu einer Lage geführt hätte, in der eine Rettung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stattgefunden hätte, dann wäre das natürlich ein Fall, wo man anklagen müsste. Das muss in jedem Einzelfall geprüft werden. Das kann man nicht einfach sagen, so, die Flut war so hoch, dass es so pauschal kann man das nicht beurteilen, sondern man muss in jedem Einzelfall es prüfen. Und wenn das die Staatsanwaltschaft nicht gemacht hat, wäre das vermutlich nicht lege artis. Wenn sie es gemacht hat und dann zu Ergebnissen kommt, die das Gesamtergebnis tragen, dann ist es in Ordnung.
Ich will das jetzt nicht ins Unendliche treiben, aber genau bei dem, was der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler da gerade gesagt hat, über diese ungeheure Komplexität, die dann auch aus Sicht des Gutachters so viele Möglichkeiten offen lässt, da musste ich so ein bisschen an den einen oder anderen Fall mit Fahrlässigkeitsdelikten im Straßenverkehr denken. Und wenn ich das jetzt weiter treibe, darf ich da eigentlich auch nirgendwo mehr anklagen. Denn wenn da, also keine einfache Fallkonstellation, aber ein bisschen komplizierter mit 2-3 Fahrzeugen im Stadtverkehr von Stuttgart bei 5-spurig, dann kann ich auch nicht sagen, wer hätte denn jetzt hier wie dem Radfahrer ausweichen können und wer hat was gedacht. Das ist doch auch eigentlich unüberschaubar komplex.
Ja, wenn es so ist, dann wird ja auch nicht angeklagt, denke ich. Wenn Sie da einen Verkehrssachverständigen dran setzen oder zwei und die die Bremswege und die Reaktionszeiten und die verschiedenen Möglichkeiten, die da bestanden haben, ausrechnen lassen, was ja bei Straßenverkehrsunfällen häufig einfacher ist. Und der sagt ja, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass der die Kreuzung auch dann nicht überquert hätte, wenn der Angeklagte nicht 10 Kilometer zu schnell gefahren wäre. Oder der Angeklagte schloss die Augen, um ein kleines Nickerchen zu machen und
war mit seiner Bierdose beschäftigt.
Ja, oder auch wenn er ihn gesehen hätte, hätte er nicht mehr bremsen können, irgendwas. Ja. Dann wird halt nicht angeklagt. Die Konstellation ist genau dieselbe, nur ist es im Straßenverkehr in der Regel schlichter und einfacher zu überschauen. Insgesamt kann man jetzt nicht sagen, ja, die Flutwelle hätte dann vielleicht wieder hintenrum geflossen, aber vielleicht auch vorne rum. So wird man es wahrscheinlich nicht ausdifferenzieren können, weil man muss halt dann mit der Gesamtlage, mit diesem katastrophalen Unglück, Naturereignis dann hantieren. Aber das Gutachten kenne ich erst recht nicht. Das weiß ich nicht, was der Sachverständige da auf wie viele 100 Seiten ausgerechnet und erwogen oder nicht erwogen hat. Das wird man sich im Beschwerdeverfahren anschauen.
Das Beschwerdeverfahren. Was wir beide jetzt hier liegen haben, ist das 400 irgendwas Seiten starke Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft. Wir können Thomas Fischer, glaube ich, ganz sicher davon ausgehen, dass dieses Verfahren ein Berichtsverfahren war in der ganzen langen Zeit. Das heißt, dass die Generalstaatsanwaltschaft, das Ministerium da wissen wollten, was ist denn da eigentlich los am Ahrtal? Und jetzt haben wir die Situation, dass auf die Beschwerde von verschiedenen Nebenklägern hin die Staatsanwaltschaft Koblenz selber nochmal ihre eigene Arbeit anguckt und zur Bewertung kommen soll, ob sie einen Fehler gemacht haben oder nicht. Und wenn sie der Meinung sind, sie haben keinen Fehler gemacht, dann wird es der Generalstaatsanwaltschaft nochmal vorgelegt. Habe ich das so richtig zusammengefasst und kann dieses Verfahren ernstlich dazu führen, dass die zu einem anderen Ergebnis kommen, nachdem sie mehr als 2 Jahre gemeinsam ja schon überlegt haben, wie sie mit diesem Ermittlungsverfahren umgehen?
Das ist die Frage, wie sie das gemeinsam überlegt haben, das Oberlandesgericht war sicher nicht beteiligt an Berichtswege.
Gut, Oberlandesgericht ist ja aber dann erst Klage erzielt.
Ja, das oder? Ist schon klar, ja. Ja. Möglicherweise das Ministerium wird aber auch, also es gibt unterschiedliche Formen von Berichtsverfahren. Es gibt Ergebnisberichte und es gibt halt Absichtsberichte. Ob da Absichtsberichte angefordert waren, die dann mit einer sozusagen zustimmenden Kenntnisnahme zurückgeleitet werden. Also es ist beabsichtigt, Anklage zu erheben oder es ist beabsichtigt, das Verfahren einzustellen mit der Bitte um Billigung oder so. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Selbst dann wäre es so, dass zunächst mal nur auf Plausibilität überprüft würde. Ja. Und wie weit man sich da jetzt als Generalstaatsanwaltschaft oder gar als Ministerium, also dienstaufsichtlich von Seiten der Justizverwaltung reinhängt, das ist unterschiedlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Und es gibt ja auch gute Gründe, gäbe ja auch gute Gründe, ich sage auch mal in Klammern politisch ganz gute Gründe, zu sagen, das soll mal die Staatsanwaltschaft Koblenz mal zunächst mal selber machen. Da hängen wir uns jetzt nicht rein. Da geben wir jetzt keine Weisungen, soweit sie zulässig wären. Bei der Staatsanwaltschaft sind die ja zulässig. General könnte ja sagen, nein, ordnen das jetzt mal so an. Das ist aber sehr selten und eher die Ausnahme. Und es gibt auch gute Gründe, dass eine Generalstaatsanwaltschaft zunächst mal sagt, das soll mal die ermittelnde Staatsanwaltschaft jetzt selbst entscheiden. Und wenn das auf der Grundlage der uns vorliegenden Berichte vertretbar ist, dann sollen wir es halt machen. Und in der nächsten Runde wird es dann überprüft auf der Grundlage dessen, was mit der Beschwerde vorgetragen wird.
Über mehr als 2 Jahre hinweg die Staatsanwaltschaft machen lassen, ohne zu schauen, ob das aus Sicht des Generals in die richtige Richtung läuft?
Was heißt 2 Jahre machen? Wir haben ja nicht 2 Jahre lang jetzt immer da gesessen und haben sich überlegt, machen wir es nicht. So läuft ja diese Ermittlung nicht. Sondern die erheben unendlich viele Beweise und tragen alles zusammen. Da hat ja die Generalstaatsanwaltschaft zunächst mal noch kein Ticket dran. Und ob die jetzt 100 Zeugen vernehmen oder 200 oder 500, da geht ja jetzt nicht irgendein leitender Oberstaatsanwalt beim General hin und liest alle Zeugenaussagen nach und sagt, jetzt müsst ihr aber denen nochmal das fragen. So funktioniert sowas in der Regel ja nicht bei so einem sehr großen Umfangverfahren. Und am Schluss sagt halt die Staatsanwaltschaft nach 2 Jahren Ermittlung, nachdem unendlich viele Beweise zusammengetragen sind, sagt ja, jetzt setzen wir mal einen Gutachter daran für solche Katastrophenlagen und weiß nicht, für was der Sachverständige konkret eine Sachverständigenausbildung hatte.
Wenn Sie den Nebenklägeranwalt fragen, für gar nichts, weil er viel zu jung dabei sei, aber das nur am Rande. Aber das ist halt das Spiel, das da gerade läuft und die gegenseitigen...
Das kann man über viele Beteiligte an vielen Strafverfahren sagen, das sagen immer die anderen. Ich meine damit nur, dann setzt die Staatsanwaltschaft einen Gutachter dran, der schaut sich das auch nochmal 3 Monate an oder was weiß ich wie lange, schreibt ein dickes Gutachten, legt das vor und dann sagt die Staatsanwaltschaft, also auf der Grundlage dieses Gutachtens halten wir das für abschluss- und einstimmungsreif. Und das drängt sich jetzt auch nicht auf, dass da jemand beim General sagt, nein, das wird jetzt nicht eingestellt, jetzt erhebt mal Anklage, damit die Bevölkerung beruhigt ist. Also es ist ja so entschieden worden, wie entschieden worden ist. Und die Strafprozessordnung gibt die Anfechtungsmöglichkeiten einer Einstellungsverfügung ja vor, nämlich Beschwerde an den vorgesetzten Staatsanwalt, das ist in diesem Fall der Generalstaatsanwalt oder die Generalstaatsanwaltschaft als Behörde. Und wenn auch die das zurückweist, Vorlage an das Oberlandesgericht mit einem sogenannten Klageerzwingungsverfahren. Das ist dann sozusagen eine weitere, in Anführungszeichen, Beschwerde gegen die Entscheidung des Generals. Das sieht das Gesetz so vor, und da kann man ja nicht sagen, diese gesetzliche Rechtsmittelweg, der ist von vornherein sinnlos, weil das ja auch ein Teil der Justiz ist. Dann wäre ja auch jedes Rechtsmittel gegen ein Amts- oder landgerichtliches Urteil sinnlos.
Klar, ist nicht meine Haltung. Ich denke nur, für mich wäre es erstaunlich, wenn das Verfahren in der Staatsanwaltschaft Koblenz über eine so lange Zeit mit einem so hohen Aufwand an Zeugenbefragungen, an Gutachten, an eingesetztem Personal der Staatsanwaltschaft, an zugezogenem Personal der Polizei läuft und der Generalstaatsanwalt im Rahmen, der ist ja verantwortlich auch für seine Staatsanwaltschaften und damit für die Staatsanwaltschaft Koblenz, da nicht ab und an mal guckt, ob das grob aus seiner Sicht in die richtige Richtung läuft.
Ja, aber was bedeutet in die richtige Richtung läuft? Die Entscheidung über die Einstellung oder Anklagehebung wird ja am Schluss getroffen und nicht zwischendrin bei der richtigen oder falschen Richtung. Was soll da auch für eine falsche Richtung jetzt laufen? Also wie geht man an so ein Verfahren ran, wenn man jetzt, da kommt jetzt eine Strafanzeige rein und dann sitzt man da als Staatsanwalt, der das zu bearbeiten hat. Wie geht man da jetzt ran? Was macht man da? Schreibt man halt irgendwie an die Kriminalpolizei raus und sagt, bitte die nötigen Ermittlungen durchzuführen. So wird es ja häufig gemacht. Da läuft ja jetzt nicht die Staatsanwaltschaft draußen rum und vermisst jetzt die ganzen Flutschäden, sondern es machen ja alles Polizeibeamte und Verwaltungsbeamte und so weiter. Und diese Ermittlungen dauern halt lange manchmal, vielleicht zu lange, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls haben sie hier lang gedauert. 2 Jahre ist jetzt auch keine unvorstellbare, menschenunwürdige Zeit für so ein Großverfahren. 2 Jahre ist ja nicht so viel. Es gibt viele Betrugsverfahren, die laufen 8 Jahre. Da weiß man immer noch nicht ganz genau Bescheid, wo jetzt der Schaden entstanden ist. So, und natürlich fragt dann halt das Ministerium über den General, so läuft es ja, das Ministerium schreibt runter, bitten über den Fortgang zu berichten, oder der General schreibt dann an den leitenden Oberstaatsanwalt wieder runter und sagt, bitte den Fortgang in 3 Monaten wieder zu berichten. Und dann sagt er, Ermittlungen dauern an, es sind jetzt inzwischen alle geschädigten Zeugen aus dem und dem Ort vernommen worden und so weiter und so weiter. Derzeit ist ein Gutachtenauftrag erteilt. So laufen ja solche Berichte. Da wird jetzt nicht gesagt, der Zeuge hat gelogen oder der hat nicht gelogen. Oder solche Berichte sind in der Regel, die werden ja dann auch nicht sozusagen mit den gesamten Akten vorgelegt. Ja, da wird ein Vorgang geführt im Ministerium dazu und da wird ein Vorgang natürlich beim General geführt. Aber da sind halt die Berichte drin und die 10.000 Blatt Verfahrensakten. Und da sitzt auch jetzt kein Referatsleiter im Ministerium und prüft jetzt ganz genau nach, ob da auch wirklich kein Zeuge übersehen worden ist. wenn die Staatsanwaltschaft über den General dann ans Ministerium berichtet wird, die vorgesehenen Zeugenvernehmungen konnten noch nicht alle realisiert werden. Es wird in den nächsten 3 Monaten passieren und irgend sowas. Dann wird das akzeptiert. Das ist ja der Bericht. So steht die Lage. Und wenn sich zum Beispiel herausstellen würde, dass offenkundige Verzögerungen stattfinden, dann könnte man mal runterschreiben, bitte die Ermittlungen jetzt mit Nachdruck weiterzuführen oder sowas. Das wäre dann schon eine ziemlich deutliche Rüge. Ja. Aber mehr kommt da dann auch nicht. Ne? Und dann geht man davon aus, dass dann auch das funktioniert.
Das heißt, Sie machen uns allen Mut, auf die Beschwerdeentscheidung zu warten und darauf zu vertrauen, dass das wirklich alles nochmal angeguckt wird und da auch ein anderes Ergebnis bei rauskommen kann.
Selbstverständlich, das ist der Sinn der Sache. Das ist der Sinn des Beschwerde- und Klageerzwingungsverfahrens.
Im Klageerzwingungsverfahren, da müssen wir, glaube ich, noch 1-2 Sätze zu sagen, da sieht die Sache dann ein bisschen anders aus. Da müssen dann die Nebenkläger quasi den kompletten Schriftsatz einreichen. Sehe ich das richtig, indem Sie quasi dann die Rolle des Staatsanwaltes übernehmen und argumentieren, warum es aus Ihrer Sicht anklagereif ist und das mit den entsprechenden Unterlagen dem Gericht vorliegen?
Ja, im Grundsatz ja. Das unterscheidet sich in der Praxis häufig nicht sehr stark von der Beschwerde zum General. Es würde zwar ausreichen zu sagen, ich erhebe gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde und bitte das anders zu machen, aber in der Regel wird da auch was geschrieben. Natürlich wird beim Klageerziehungsverfahren mehr geschrieben und im Detail vorgetragen, weil man dann auch, hat man ja schon 2 Beschwerdeentscheidungen sozusagen im Kreuz, ne? Und setzt sich dann in der Regel auch intensiv mit den beiden Entscheidungen auseinander.
Wie hoch ist die formale Hürde beim Klageerzwingungsverfahren?
Die ist nicht hoch. Also ist nicht so wie beim Wiederaufnahmeverfahren, dass da eine extrem formalisierte Vorprüfung zunächst mal stattfindet.
Wollen wir uns noch anhören, wie Rechtsanwalt Hecken die Chance auf Einsicht bei der Staatsanwaltschaft sieht?
Sehr gerne.
Wir haben ja gegen diese Einstellungsentscheidung Beschwerde eingelegt. Das führt ja dazu, dass zunächst die Staatsanwaltschaft berufen ist, ihre eigene Entscheidung nochmal zu überprüfen. Sie muss also eine Abhilfeentscheidung treffen. Und im weiteren Verlauf, wenn die Staatsanwaltschaft nicht bereit ist, hier die Ermittlungen wieder neu aufzunehmen auf der Grundlage unserer Beschwerde, dann ist es so, dass die Generalstaatsanwaltschaft verpflichtet ist, diese Einstellungsentscheidung nochmal zu überprüfen. Das ist sicherlich eine Herkulesaufgabe, weil wir natürlich auch sehen, dass hier die Staatsanwaltschaft im bisherigen Verfahren nicht bereit ist, umfassend alles aufzuklären. Wir persönlich sind ja auch der Meinung, das haben wir auch so entsprechend nach außen kundgetan, dass die eingesetzten Staatsanwälte hier befangen sind und haben auch aus dem Grund heraus beim Justizminister einen Antrag gestellt auf Ablösung der Staatsanwälte. Diesen Antrag haben wir ja schon vor Bekanntgabe der Einstellungsentscheidung gestellt, weil wir auch schon im Vorfeld gesehen haben, dass die Staatsanwaltschaft nicht bereit war, auf die Hinterbliebenen einzugehen. Dort ist der Nebenklage halt Sachvortrag verwehrt worden, Akteneinsichtsgesuche sind ignoriert worden. Und aus diesem Grund heraus sind wir auch der Meinung nach wie vor, dass die eingesetzten Staatsanwälte befangen sind. Umso erstaunlicher ist es natürlich, dass sich hier der Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz komplett aus der Verantwortung genommen hat. Wir haben ja ihn bewusst ja auch entsprechend mit ins Spiel genommen. Wir haben ja bewusst diesen Antrag auch gestellt auf Auswechslung der Staatsanwälte bei ihm, um halt auch soweit Maßnahmen von dem Justizminister zu erzwingen. Und hier nimmt er sich komplett aus der Verantwortung raus, was natürlich bezeichnend ist. Er hat im Anschluss an eine Sitzung des Rechtsausschusses sogar mitgeteilt, in öffentlicher Form, so fast wörtlich, eine fehlerhafte Entscheidung zwingt den Minister nicht, diese Entscheidung aufzuheben oder zu korrigieren. Und das sagt natürlich einiges aus. Wenn er einen solchen Satz formuliert, dann ist natürlich leider nicht zu erwarten, dass sich da irgendjemand im Justizapparat bewegt und hier mal bereit ist, diesen Fall objektiv zu prüfen. Sondern wir sehen ganz klar, dass sich hier tatsächlich keiner verantwortlich fühlt. Und da kann man sich natürlich durchaus auch die Frage stellen, warum fühlt sich jetzt hier keiner verantwortlich? Warum ist keiner bereit, hier einzugreifen? Warum ist keiner bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, wenn es doch darum geht, hier tatsächlich einzugreifen? Und wenn man doch sieht, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat leidet, dass kein Mensch es nachvollziehen kann, was hier passiert.
Soweit Rechtsanwalt Hecken.
Also fast nichts, was der Rechtsanwalt jetzt gesagt hat, kann ich bestätigen oder finde ich jetzt überzeugend. von diesen Verschwörungsandeutungen da stellt sich die Frage, warum und so weiter. Das sind interessengeleitete Äußerungen, die nicht hilfreich sind. Und was er über die Berichtspflichten und so weiter sagt, stimmt so auch nicht. Weder berichtet der sachbearbeitende Staatsanwalt direkt an das Ministerium, das tut er gerade nicht, sondern ans Ministerium berichtet die Generalstaatsanwaltschaft. Noch wird ständig der Minister über alles informiert. Stimmt auch nicht. War 5 Jahre lang Referatsleiter im Ministerium. Da wurde mein Justizminister mitnichten über das Berichtsverfahren informiert. Und drittens hält die politische Spitze von Justizministerien regelmäßig, und zwar aus gutem Grund, großen Abstand zu den Entscheidungen der Fachabteilungen, der Fachreferate und des sogenannten nachgeordneten Bereichs, was die Gerichte und die Staatsanwaltschaften sind. Und dass da der Herr Minister höchstpersönlich Anweisungen gibt, wie die Verfahren zu führen sind, das wäre der Anfang seines Endes. Da ist das Geschrei ja riesengroß, wenn rauskommt, dass irgendein Minister gesagt hat, ob jetzt Anklage zu erheben ist oder nicht. Das ist völlig fernliegend. Ja? Das wird kein Justizminister machen, wenn er bei Trost ist. Er wird sich allenfalls ab und zu mal berichten lassen, wie die Lage jetzt so steht, so insgesamt. Das sind Kurzvermerke, da muss man mal klar sagen. Ja. Da schreibt dann der Referatsleiter mal an die, über den Staatssekretär an den Minister so ein halbes Seitchen, ne, wie die Lage gerade so ist. Ja. Und dass in absehbarer Zeit mit einem Abschluss des Verfahrens gerechnet werden kann. Ja. Aber dass jetzt ein Minister dahergeht und sagt, jetzt wollen wir mal gucken, wann er jetzt endlich den Landrat von der falschen Partei anklagt und so weiter, das ist ja völlig fernliegend. Gut, und der Rest dessen, was der Rechtsanwalt hier gesagt hat, das ist halt seine Meinung, die trägt er im Interesse seiner Mandanten vor und sagt, das ist alles völlig unvertretbar und völlig falsch und der Staatsanwalt wäre von Amts wegen verpflichtet, das jetzt richtig zu machen, weil irgendwelche anderen Juristen gesagt haben, die Einstellungsverfügung ist falsch, da muss jetzt der Staatsanwalt gleich die Akte wieder raussuchen und muss jetzt doch Anklage erheben, das ist fernliegend, muss man dann sagen. Nehmen wir mal an, die sitzen da jetzt auch nicht da in ihrer Staatsanwaltschaft Koblenz und sagen, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie wir heute wieder mal das Recht beugen können. Ja, oder was wir heute mal wieder für schwere Fehler machen können. Die tun ja, sollte man doch annehmen und auch als Rechtsanwalt irgendwie mal unterstellen, dass die Staatsanwälte auch ihre Pflicht tun wollen und auch in der Regel tun. Und das nicht irgendwie willkürlich so nach Parteizugehörigkeit oder sonst irgendwas irgendwie jetzt, weil sich alle verschwören und untereinander absprechen, jetzt solche Verfahren einstellen. Das spricht ja überhaupt nichts dafür, dass das der Fall sein könnte. Dass sie sich irren können, dass die rechtliche Bewertung falsch sein könnte, steht ja außer Frage. Deshalb gibt's ja Rechtshilfsmöglichkeiten dagegen. Und das wird jetzt überprüft werden. Und wenn man einerseits sagt, das ist eine Herkulesaufgabe, jetzt dieses Beschwerdeverfahren zu führen, so meint er das ja offenbar, dass er jetzt da vor einer solchen Aufgabe steht. Dann aber sagt es sowieso schon klar, dass sich alle aus der Verantwortung ziehen. Das ist ja auch rätselhaft. Also man weiß ja gar nicht, worauf das alles abzielen soll. Ich würde eher vorschlagen, dass man in einem solchen Fall, wenn man jetzt mit der Einstellungsverfügung nicht einverstanden ist, dass man da nicht anfängt, auf den Minister zu schimpfen oder irgendwelche anderen großen, unbekannten Zusammenhänge darauf zu spekulieren, sondern dass man einfach versucht, jetzt da seinen Job zu machen und die Einstellungsentscheidung, die einem nicht passt, auseinanderzunehmen. Und dann wird das halt nach Recht und Gesetz geprüft.
Und das Argument des Rechtsfriedens, was wünschen wir uns im Sinne des Rechtsfriedens für dieses Verfahren?
Ja, das ist wiederum natürlich eine ganz andere Frage, wann der Rechtsfriede eintritt. Das wird unterschiedlich gesehen. Das verbreitetste und beliebteste Argument ist ja, es muss doch irgendeiner verantwortlich sein. Das kennen wir ja aus vielen anderen Verfahren auch. Auch bei Unglücken muss irgendeiner schuld gewesen sein. Irgendeiner, du bist schuld an allem, dass das so schrecklich passiert ist. Und dann soll Rechtsfrieden eintreten. Das ist ja nicht zwingend der Fall. Natürlich in der breiten Öffentlichkeit ist dann aus den Augen, aus dem Sinn, einer sitzt im Knast oder zahlt eine hohe Geldstrafe und dann ist die Sache erledigt. Und für die Hinterbliebenen oder die Opfer ist es ja häufig nicht so. Die sagen dann, ja, wenigstens hat er jetzt mal gekriegt, aber immer noch natürlich viel zu wenig, hätte noch viel mehr sein müssen. Unser Kind wird ja davon auch nicht wieder lebendig und das ganze Leben ist zerstört und die ganze Existenz in Frage gestellt. Das sind ja alles furchtbare Ereignisse und Erlebnisse des Lebens. Ob dann da wirklich Rechtsfriede eintritt, ist eine andere Frage, die dann auch damit zusammenhängt, was man von so einem Strafverfahren erwarten kann. Wenn da jetzt irgendjemand angeklagt wird und dann stellt sich heraus von den 135 Toten kann man in zwei Fällen nicht ausschließen. Oder ist es wahrscheinlich, dass die Kausalität besteht? Könnte ja sein, ja? Dass das am Ende doch noch rauskommt. Dann wird der Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen durch Unterlassen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Könnte ja sein. Ja? Irgendeiner der Verantwortlichen, der dann den Plan nicht richtig gemacht hat. Da tritt ja auch keine Begeisterung in der Bevölkerung ein. Ja? Und bei denen es nicht festgestellt wurde, werden ja immer noch sagen, es ist ungerecht. Und geht alles schrecklich aus und keiner ist mal wieder verantwortlich. Das ist so, ja. Der Untersuchungsausschuss kann auch Beitrag dazu leisten. Der beste Beitrag wäre ja, wenn die verantwortliche Exekutive aus Bund und Ländern endlich mal anfangen würde, da diese gigantischen Schäden zu kompensieren und aufzuarbeiten. Ja, das geht ja, soweit man das hören kann, nur mit äußerster Langsamkeit vor sich. Und noch viele stehen da immer noch Unbefriedigte vor den Trümmern, im wahrsten Sinne des Wortes, vor den Trümmern ihrer Existenz. Und auch das wäre natürlich mindestens so wichtig, wie jetzt irgendeine sich über anderthalb Jahre hinziehende Hauptverhandlung gegen irgendeinen Feuerwehrmann oder Landrat.
Ja. Können Sie uns irgendwas zu Ihrer Vermutung über die zeitliche Dauer sagen? Ist rein spekulativ, oder? Wie lange wird die Staatsanwaltschaft brauchen, da zu einem Ergebnis zu kommen?
Nein, das kann man nicht sagen. Ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal jahrelang da prüfen. Die Abhilfeentscheidung wird wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen ergehen. Weiß ich nicht. Also ist einfach mal so gesagt jetzt von mir. Und wenn es zur Generalstaatsanwaltschaft geht, dann werden die auch nochmal 2-3 Monate brauchen. Schätze ich mal. Also vollkommen spekulativ. Das kann man so nicht sagen.
Das war der Fall der Ermittlungen nach der Flut im Ahrtal. Eine komplizierte Materie, eine vor Ort und ich glaube weit über Rheinland-Pfalz hinaus sehr emotionale Materie, bei der, Sie haben es gerade gesagt, gegen Ende Thomas Fischer vermutlich die richtige Lösung, die alle glücklich macht, nicht zu finden ist. Ich sage Ihnen danke für die Besprechung des Falles, danke an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unseren Anrufbeantworter ignoriere ich am Ende dieser Folge und sage Ihnen aber nochmal nachdrücklich, dass es sich lohnt, den Podcast Warum musste Johanna sterben anzuhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.